das dauert ein bisschen, bis ich das erkläre. Ich grüße euch ganz herzlich auch von meiner Frau Silvia, die heute nicht dabei sein kann. Ich glaube, nächstes Mal wieder. Wichtige Feste und Feiertage werfen ihren Schatten voraus. Wir sind mitten in der Passionszeit, eigentlich nicht mitten, sondern schon am Ende, denn heute am Palmsonntag beginnt tatsächlich die Karwoche. Karwoche kommt von Weinen, Trauern. Ich habe mal gehört, im holländischen Sprachraum spricht man von der Heiligen Woche. Ich fand das sehr bewegend und mir gefällt das auch eigentlich besser. Jetzt beginnt also die Heilige Woche direkt heute mit dem Palmsonntag. Die Passionszeit, eine Gelegenheit für uns, einmal aus dem hektischen und oft so betäubenden Allerlei des Alltags auszusteigen. Verschiedene Episoden aus dem Leiden und Sterben von Jesus genauer zu betrachten. Zu keiner anderen Zeit des Kirchenjahres wird uns die Liebe Jesu und die Liebe Gottes mehr vor Augen gemalt als in der Karwoche oder als in der Heiligen Woche. Und im Anschauen seiner Liebe, so bin ich überzeugt, wer sie wirklich anschaut, der kann nicht anders. Der will, der muss Jesus wieder lieben. Er, der lebendige und gegenwärtige Herr, helfe uns dazu auch heute. Amen. In der Nacht vor seinem Leiden, am Gründonnerstag, was waren die drei herausragenden Ereignisse, die uns berichtet werden? Da war erstens die Fußwaschung und bei der gleichen Abendmahlzeit das Abendmahl oder Herrenmahl. Und dann nach dem Hinausgehen in die Nacht das letzte Ringen des Herrn Jesus im Garten Gethsemane um den Weg unserer Erlösung, sein letztes Ringen. Ich möchte heute mit euch über das Erste an diesem Abend nachdenken, die Fußwaschung. Kerstin hat es schon erwähnt und hat diese sehr künstlich intelligente Fassung dargebracht, wo aber die Zitate fehlen. Also die Zitate, die wörtlichen Reden. Und das konnte ja die künstliche Intelligenz nicht wissen, dass ich da von meiner Predigt ableiten will. Deswegen lese ich euch das zumindest in dem Abschnitt nochmal vor. Jesus ist also vom Liegen, also die lagen ja zu Tisch, zu der Abendmahlzeit, aufgestanden, hat sich umgürtet und begonnen, einem nach dem anderen die Füße zu waschen. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Simon Petrus spricht: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch mein Kopf, meine Hände. Jesus sagt zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, außer die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Als er nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider wieder angelegt hatte, fängt er an, es zu erklären. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und das ist richtig, ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Was bedeutet diese Fußwaschung für uns heute? Vor 2000 Jahren tatsächlich passiert. Ich möchte das mit den drei Zitaten, die ich jetzt im Wortlaut nochmal genannt habe, einmal vor eure Augen stellen. Erstes Zitat, Petrus fragt, Herr, du wäschst meine Füße. Zweites Zitat, Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche. Und drittes Zitat, Jesus sagt, auch ihr seid schuldig, einander die Füße zu waschen. Die Fußwaschung ist viel mehr als ein Ritus, als eine heilige Handlung. Also am Gründonnerstag gibt es manche Kirchen, da wird das als Tradition, wirklich als heilige Handlung durchgeführt. Bei dieser Traufeier, bei dieser Hochzeit, glaube ich, war schon mehr dahinter. Da haben sich die Eheleute wirklich was bei gedacht. Und ich hoffe, sie waschen einander jetzt immer noch die Füße. Im übertragenen Sinn. Viel mehr als ein Ritus. Wir spüren, da steckt was dahinter. Da hat Jesus ein Ausrufezeichen gesetzt, ein Zeichen gesetzt, das auch heute noch für uns Bedeutung hat. Und das stimmt. Erstens, Herr, du wäschst meine Füße, Vers 6. Das war wirklich seltsam, was dem Petrus und den anderen da passiert ist. Das war ganz außergewöhnlich. Die Situation war ja die, Jesus und 12 Schüler, ich sage lieber Schüler als Jünger, weil Jünger werden wir alle nicht mehr. Also, wir werden älter, aber das Wort Jünger ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Schüler ist eigentlich vom Mathetes, vom Griechischen her, die richtige Übersetzung. Also Jesus und 12 Schüler beim Abendbrot, beim Passamahl, beim Abendmahl, in einem gemieteten Obersaal, wo ganz viele Polster waren. Also die hätten nicht so wie ihr da gesessen. Die hätten gelegen auf den Polstern und so mit den Köpfen aufeinander zu und wo die Köpfe enden, ne, dann lagen die so, und damit die dann zugreifen können. In der Mitte war dann ein kleines Tischchen, ein niedriges Tischchen, wo man essen konnte. Sie lagen zu Tisch und es gab damals keine Socken und Schuhe, so wie wir die heute tragen, höchstens Sandalen, und es gab jede Menge Staub auf den Straßen. Bevor jemand in ein Haus eintreten durfte, wurden zunächst die staubigen Füße gewaschen. Das Interessante ist, diese Füße von diesen 13 Leuten, die waren schon mal gewaschen worden, als unsere Geschichte beginnt. Denn es heißt ja, Jesus stand von dem Abendessen auf, wo er und seine Schüler schon gelegen hatten. Aber es war wichtig, vor dem Eintreten ins Haus die Füße zu waschen. Vor einem so großen Fest oder Festmahl hat man sich selbstverständlich gebadet, den ganzen Körper. Aber wo man dann herkam, die Füße, die mussten dann immer noch einmal vor dem Eintritt ins Haus gewaschen werden. Diesen Dienst machte niemals der Hausherr. Er wurde durchgeführt, entweder, jetzt nicht ärgern alle Ehefrauen, also die Ehefrauen durften den Dienst machen, die Kinder und nicht jüdische Sklaven. Also nicht einmal jüdische Sklaven, die vielleicht wegen Überschuldung versklavt wurden, weil sie ihre Schulden nicht zahlen konnten und in einem anderen jüdischen Haushalt dann dienen mussten. Nicht einmal jüdische Sklaven durften diesen verachteten Dienst tun. Er war so verachtet, Füße zu waschen, niedrig, ein niedriger, ein verachteter Dienst. Und hier in diesem jüdischen Obersaal, also Obersaal heißt eine Etage höher als Erdgeschoss, da war also dieser Rabbi Jesus mit seinen 12 Schülern in einer Passamahlgemeinschaft. Man könnte sagen, Jesus war das Familienoberhaupt jetzt in dieser Gemeinschaft. Und deswegen ist es umso seltsamer, was jetzt passiert. Erstens, seltsam, dass Jesus vom Abendessen, wo er schon lag, aufsteht, Oberkleider ablegt, ein Tuch nimmt und anfängt, zu den Füßen zu gehen der Daliegenden und einem nach dem anderen die Füße zu waschen. Der Zeitpunkt war ungewöhnlich, denn die Füße waren doch schon gewaschen. Sonst hätten die sich gar nicht dahinlegen dürfen. Alle lagen ja schon und alle aßen schon, steht in Vers 2. Sie standen vom Abendbrot auf. Jesus macht damit deutlich, dass er etwas ganz Außergewöhnliches zeigen möchte. Also immer wenn jetzt irgendwas Komisches passiert, was eigentlich ganz ungewöhnlich ist, wenn jetzt, ich sage mal, rausgehen und nochmal wiederkommen würde, würdet ihr auch sagen, hä, da würden alle auf einmal hellwach sein. Was ist denn das? Was will er uns denn jetzt damit sagen? Dass ich nochmal ankomme als Gleichnis, dass Jesus irgendwann unerwartet kommt oder keine Ahnung. So ähnlich war das hier, eine Zeichenhandlung. Aber was noch seltsamer ist, es ist Jesus, der seinen Schülern die Füße wäscht. Das Entsetzen von Petrus ist klar. Er kann das gar nicht einordnen. Selbst, oh, war ich das? Okay, ich habe nämlich gemerkt, bin nicht auf Flugmodus gegangen. Aber mich will sowieso keiner sprechen. Um diese Zeit. Also selbst wenn Jesus nur der Hausvater dieser Abendgemeinschaft gewesen wäre, würde er diesen niedrigen Dienst nicht tun. Aber Jesus ist ja so viel mehr. Er ist Lehrer, er ist Herr und er ist, wie Petrus vorher gesagt hat, kurz vorher, Matthäus 16, Vers 16, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat Petrus wenige Tage vorher zu Jesus gesagt. Deswegen können wir Petrus total gut verstehen, wenn er hier Jesus widerstehen will. Erst ganz leise mit dieser Frage, Herr, du wäschst meine Füße? Dann ganz laut und entrüstet, nimmermehr sollst du meine Füße waschen. Oder in Griechischen ist es noch erstaunlicher und noch deutlicher, da stehen zwei Verneinungen, also niemals nicht in Ewigkeit, in die Äonen, also sollst du meine Füße waschen, so sagt das Petrus wörtlich. Wahnsinn, wir würden das ja niemals öffentlich wagen, oder? Öffentlich, vor den anderen, Jesus zu widersprechen, oder? Das würde ich nicht wagen. Ich bin so dankbar für diesen vorlauten Petrus, der das da immer gewagt hat. Ne? Weil der Petrus, der war so vorlaut und damit sagt er viele Dinge, die nur in unserem Inneren sind und macht sie dadurch für uns greifbar. Und ich staune, wie Jesus reagiert. Da widerspricht ihm jemand. Also hätte ja sagen können, Jesus, okay, niemals nicht in Ewigkeit. Soll ich dich waschen? Okay. Die anderen 11, ja, aber du nicht. Wie liebevoll Jesus auf ihn eingeht und sagt, hinterher wirst du es verstehen und wenn ich dich nicht bade und so weiter. Das finde ich so toll an Jesus. Und ihr dürft auch, Jesus ist der gleiche geblieben. Er ist auferstanden und er ist der gleiche geblieben für euch. Wie wunderbar und geduldig er bleibt, wenn du einmal etwas nicht verstehst, und sogar widersprichst. Wann hast du zuletzt Jesus im Gebet etwas erklären wollen, was er zu tun und zu lassen hatte? Ich gebe zu, dass ich auch beim Beten manchmal diesen Fehler mache, eigenwillig zu beten, ohne Gott als den Souveränen und den, der alle Weisheit hat, der alle Zukunft kennt und der alles in den Händen hält, wahrzunehmen. Und ich bete nur in eine Richtung und wenn die nicht kommt, mache ich vielleicht Vorwürfe. Wie wunderbar, wie Jesus ist, selbst wenn wir so beten, er bleibt geduldig. Wir merken dann, klappt nicht mit dem Gebet, vielleicht nochmal zurück auf Anfang. Und wir dürfen aber weiter mit Jesus in Verbindung bleiben. Das ist unser Glück. Nun zum Zweiten. Jesus sagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Vers 8. Das bedeutet, nur wer ganz rein ist, kann Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben. Das ist das zentrale Problem aller Menschen auf der ganzen Welt, auch meines und deines. Nur wer ganz rein ist, hier geht es ums Waschen. Die ganze Welt braucht Reinigung von Schuld und Sünde. Und die ganze Welt steht Kopf dabei. Die einen sagen, ich habe überhaupt gar keine Sünde. Die anderen sagen, ja, ich habe Sünde, aber ich versuche mich ja so ernsthaft durch fromme Riten und gute Werke selber zu reinigen. All das ist zum Scheitern verurteilt. Seht, deswegen ist Passion und Ostern so wichtig für uns und für alle Menschen. Jesus ist das große Reinigungsmittel Gottes. Jesus wäscht uns rein und sonst niemand. Wir dürfen das hinausrufen in die Welt. Vielleicht jetzt auch in dieser heiligen Woche Gelegenheit finden, das mal anzudeuten bei Gesprächen mit Nachbarn und Freunden und Bekannten. Die Welt braucht diese gute Botschaft so sehr. In Kapitel 1, Vers 29 steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist der Einzige, der Sünde von uns abwaschen kann. Wie macht Jesus das? Muss er uns buchstäblich körperlich baden oder Füße waschen? Nein. Das ist ein innerer und verborgener, aber trotzdem ganz realer Vorgang. Nicht zufällig ist die Bühne, auf der das alles passiert, das jüdische Passafest. Passa, da haben sich die Juden jedes Jahr erinnert an ihre Befreiung aus Ägypten, aus dem ägyptischen Sklavenhaus, wo sie versklavt waren. Ein Bild für die Sünde und für die Gefangenschaft in einer Welt der Unfreiheit und Sünde und Gottlosigkeit. Und bei dieser Befreiung aus Ägypten, musste ein Lamm geschlachtet werden. Und dieses Lamm alljährlich wieder. Zur Erinnerung daran, dass, also Passa heißt vorübergehen. Wörtlich gesehen vom Hebräischen her sehr interessant. Eigentlich ist auch hüpfen oder hinken eher im Wortbegriff drin. Woran hing das ab? Weil die Juden sollten alle Häuser, wo sie wohnten, die Schwellen und die Pfosten mit dem Blut des Lammes bestreichen. Und wo der Engel Gottes, der zum Gericht nach Ägypten kam, das Blut sah an den Schwellen, an diesem Haus hüpfte, hinkte, also er hat es übersprungen. Er ging vorbei, alle in diesem Haus waren sicher und in den anderen Häusern wurde die Erstgeborenen getötet als Gericht Gottes. Wer in dem mit dem Blut des Lammes gekennzeichneten Haus saß, war sicher vor dem Gericht Gottes. Wenn Jesus seine Leute wäscht, damals seine Schüler, heute uns, dann macht er das nicht mit gewöhnlichem Wasser. Das Wasser war damals nur ein Symbol. Wasser kann den Schmutz von Füßen wegnehmen, aber nicht Schuld aus dem Herzen. Wie kriegst du denn die Schuld aus dem Herzen? Es vergeht ja kein Tag, wo du nicht schuldig wirst, wo ich nicht schuldig werde. Indem wir sie zu Jesus bringen. Indem wir glauben, dass er sie am Kreuz getragen hat. Indem wir glauben, dass er das Lamm für uns geworden ist. In diesen schrecklichen Stunden auf Golgatha, wo er litt. Indem wir für diese Liebe danken und bekennen, diesem Herrn möchte ich gehören in Zeit und Ewigkeit. Die Fußwaschung, die ist ein genauso starkes Zeichen an diesem Abend, an diesem Gründonnerstag, in diesem Obersaal, wie die anderen Zeichen von Brot und Wein, die Jesus bei dem Passamahlzeit symbolisch weitergibt. Das Brot, wir werden es nachher feiern, das Brot, sagt Jesus, ist wie mein Leib, mein Körper. Der Wein, sagt Jesus, ist wie mein Blut, also wie mein Leben. Beides gebe ich jetzt für euch hin. So gebe ich es hin, so klar ist das, dass ich das für euch tue. Also manche denken ja, das ist ja ein Justizirrtum gewesen, wie viele auf der Welt, dass Jesus da am Kreuz starb. Nein, Jesus gab sein Blut, sein Leben hin. Und so, wenn ihr nachher den Wein oder den Saft empfangt, das ist das Symbol, dass ihr sagt, ja, das glaube ich, das war für mich, das hat Jesus für mich hingegeben. Dieser Tod, dieses Opfer geschah bewusst. Esst und trinkt, nehmt es in euch auf, erinnert euch und sagt, verkündigt damit, was ich für euch getan habe. Und wenn ich euch wasche, werdet ihr rein. Und weil ich für euch am Kreuz sterbe, werdet ihr leben. Ihr werdet satt am ewigen Leben. Ihr bekommt ein Leben, das göttliche Qualität hat, Ewigkeitsqualität. Ich mache euch nicht satt nur für ein paar Stunden, wo ihr dann wieder essen müsst. Nein, dieses Mahl des Herrn hat eine andere Bedeutung. Ich mache euch satt an ewigem Leben, an ungetrübter, unendlicher Gemeinschaft mit eurem Gott und Vater. Ja, und das Ganze kann man auch verpassen. Denn Jesus sagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil oder keine Gemeinschaft mit mir. Stellt euch das mal vor. Das kann man verpassen, wenn man Jesus nicht an sich ranlässt. Man kann den Satz zum Glück auch umdrehen. Wenn ich dich wasche, so hast du ewige, ungetrübte, vollkommene Gemeinschaft mit mir. Wenn man den Satz umdreht. Ich hoffe, wir drehen ihn heute alle um. Diese beiden Gläser, die standen bei der ganzen Predigtvorbereitung neben meinem Computer auf meinem Schreibtisch. Ich habe sie nicht auseinandergekriegt. Also ich weiß nicht, wer es war. Gibt ja keiner zu. Aber die sind irgendwie fest. Kannst du mir mal helfen, diese Gläser auseinanderzumachen, bitte? Aber nicht kaputt machen. Nur so, wie es geht. Geht's? Geht nicht, ne? Also ich habe bei der Predigtvorbereitung immer wieder versucht, also immer wieder dachte ich, jetzt wenn es klappt, kann ich das nicht als Symbol mitbringen. Dann ist es vorbei. Aber es hat nie, das geht nicht. Will noch jemand mal probieren? Kerstin? Du siehst so kräftig aus, Kerstin. Komm, du gehst doch bestimmt ins Fitnessstudio. So, auch nicht. Ja, so eng. Also die beiden gehören ja eigentlich nicht zusammen, ne? Also die sollen eigentlich einzeln nebeneinander stehen. Aber sie sind jetzt zusammen. Und sie sind so fest, sie bleiben zusammen. Und das bist du und Jesus. Die Gemeinschaft von dir und Jesus ist so fest. Und es vergeht kein Tag, wo nicht irgendeiner versucht, das wieder rückgängig zu machen. Oder euch auseinanderzubringen. Aber der wird keinen Erfolg haben, so wie ihr keinen Erfolg hattet. Der wird keinen Erfolg haben. Jesus ist mächtiger. Das bleibt zusammen. Physiker hier oder irgendwie Hausfrauen, die Tricks kennen? Ja, unten warmes, habe ich gemacht, unten warmes Wasser reinfüllen, oben kaltes Wasser reinfüllen. Hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, was draus wird. Fragt mich bei der nächsten Predigt. Ich versuche es weiter. Also das bleibt zusammen. Wenn ich dich wasche, dann hast du Gemeinschaft mit mir. Drehen wir den Satz gerne um. Vielleicht sagst du heute, ich hätte so gern Gemeinschaft mit diesem Jesus, aber ich hab's noch nicht. Ich sehe es bei anderen, aber ich weiß gar nicht, wie ich den Dreh kriege. Ich würde auch gern so eng mit Jesus verbunden sein, aber ich hab's noch nicht. Ganz einfach, du betest heute, drei Wörter: Bitte wasche mich. Das ist ein Satz, den hört Jesus heute so gerne. Bitte wasche mich. Und das tut Jesus. Und er wäscht dich. Und dann ist die Gemeinschaft da. Wenn ich dich wasche, so hast du Gemeinschaft mit mir. Und ich komme zu meinem letzten Gedanken. Jesus sagt, auch ihr seid schuldig, einander die Füße zu waschen. Vers 14. Was waren die Schüler von Jesus doch für eine seltsame, inhomogene Truppe. Da war ein ehemaliger Zolleinnehmer, verhasst von den Juden. Und daneben war ein ehemaliger Zelot, der hasste die Zolleinnehmer, der hasste die Römer. Und dann waren da Fischer, die vorher sich konkurriert hatten. Hey, du hast einen Fisch aus meiner Ecke gefischt. Und das waren Konkurrenten und die haben sich die Fänge vielleicht geneidet. Wir dürfen uns das nicht immer so vorstellen, als wären das heilige Apostel, diese 12. Das waren Menschen wie du und ich, die waren in Konflikten. Da war Konfliktpotenzial jeden Tag. So wie bei uns, in unseren Familien, in der Gemeinde. Manchen kann man schlecht oder ganz schwer ertragen. Manche nerven uns, ärgern uns. Vielleicht genügt ein Blick, ein schiefer Blick oder ein vergessener Gruß oder ein unbedachtes Wort, ein dahergesagtes Wort und schon fühlen wir uns beleidigt, gekränkt und verletzt. Wir fühlen uns vielleicht nur so, obwohl es der andere gar nicht so gemeint hat. Aber manchmal hat ein anderer uns wirklich verletzt oder unsere Familie Schmerz zugefügt. Und Jesus wartet jetzt auf unsere Vergebung und einen mutigen Schritt zur Versöhnung. Ich habe ein Buch mitgebracht, Corrie ten Boom, die hat Juden versteckt im Dritten Reich in Holland und ist geschnappt worden und mit ihrer ganzen Familie in ein KZ gekommen. Und sie hat es überlebt, ihre Schwester Betsy leider nicht. Und sie erzählt in diesem Buch von einem, ich möchte Ausschnitt lesen, von einem Traum, den sie nach der Befreiung hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich brauche dazu meine Brille. Ich fühlte plötzlich, also es spielt im KZ, es ist ein Traum rückblickend im KZ. Ich fühlte plötzlich, wie Betsys magere Hand über mein Gesicht streicht. Bist du wach, Corrie? Ihre Stimme klingt, als wäre sie weit weg. Ja, du hast mich geweckt. Ich muss dir erzählen, was Gott zu mir gesagt hat. Psst, die werden hier wach. Ich drehe mich um, damit wir einander zuflüstern können. Wir liegen dicht an dicht wie die Löffel im Besteckkasten. Unsere Knie stoßen einander. Weil die schwarzen Decken so dünn sind, also die Zudecken, haben wir unsere beiden Mäntel über uns gelegt. Ich ziehe den einen über unsere Köpfe, sodass wir miteinander flüstern können, ohne dass uns jemand hört. Gott zeigte mir, sagte Betsy, dass wir den Deutschen nach dem Krieg das geben müssen, was sie uns jetzt wegnehmen wollen. Unsere Liebe zu Jesus. Betsys Atem kommt in kurzen Stößen. Sie ist nur noch Haut und Knochen. Ich kann ihre Rippen fühlen. Betsy, stöhne ich, du meinst, wir würden, wenn wir hier überhaupt lebendig rauskommen, nach Deutschland zurückkehren müssen? Betsy streichelt meine Hand. Corrie, es gibt so viel Bitterkeit. Wir müssen ihnen sagen, dass der Heilige Geist ihre Herzen mit Gottes Liebe füllen will. Ich muss an das 5. Kapitel im Römerbrief denken. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Gerade heute Morgen hatten sich einige Frauen um uns gedrängt, als ich aus unserer hereingeschmuggelten Bibel vorlas. Aber es schüttelt mich. Deutschland! Wenn ich je von diesem schrecklichen Ort hier befreit würde, könnte ich jemals nach Deutschland zurückkehren? Ich höre Betsys schwache Stimme weiterflüstern. Du weißt, Cory, wie bitter viele hier sind. Wie dieses Lager viele, viele Menschenleben zerbrochen hat. Und dies ist nicht das einzige. Es gibt viele Lager. Nach dem Krieg werden sie so etwas nicht mehr brauchen. Wir wollen versuchen, ein Lager zu bekommen, um heimatlosen Menschen, Flüchtlingen, Deutschen zu helfen. Einige werden dann wieder den Weg ins Leben zurückfinden. Nein, denke ich, nein. Ich werde in meinem alten Beruf als Uhrmacherin zurückkehren. Ich werde niemals mehr meinen Fuß über diese Grenze setzen. Ich konnte Betsys Flüstern kaum noch verstehen. Von allen Menschen in der Welt sind die Deutschen jetzt am schwersten verwundet. Das junge Mädchen von gestern, denke ich, eine Wärterin von 17 oder 18, hatte eine arme alte Frau mit einer Peitsche geschlagen. Betsy sagt, eine große Aufgabe nach dem Krieg. Ich finde nun Platz, wo ich meine Hand lassen kann. Es ist tatsächlich ein Problem, denn die Pritschen sind so schmal, dass einem die Arme oft herunterfallen. Nun liegt meine Hand auf Betsys linker Seite über ihrem Herzen. Ich fühle ihre Rippen. Wie lange wird sie es noch schaffen? Ihr Herz flattert wie ein sterbender Vogel. Ich ruhe und denke nach. Wie nah ist Betsy Gottes Herzen? Nur Gott kann unter diesen Umständen die Möglichkeiten eines späteren Dienstes überschauen. Eines Dienstes an solchen, die es jetzt für ihre Aufgabe halten, uns umzubringen. Was für Vorbilder diese beiden Frauen sind für Ertragen, Vergeben, Versöhnen. Eine von ihnen, Cory, musste viel mehr darum kämpfen, das, was ihre Schwester Betsy im Herzen hatte, musste viel mehr. Aber sie hat das tatsächlich nach dem Krieg, ist sie tatsächlich zu unserem Volk, zu unserem deutschen Volk gegangen, um uns das Evangelium zu bringen. Das ist Ertragen, Vergeben, Versöhnen. Könnte das auch für uns, für dich ein Thema sein? Aber die Füße zu waschen, dem anderen die Füße zu waschen, könnte auch bedeuten, dem anderen treu und unverdrossen beizustehen, ihm helfen, nach dem Motto, jeder trage die Last des anderen. Denn damals wurden die Füße immer wieder schmutzig. Bei jeder Ankunft und jeder Rückkehr in ein Haus mussten Füße gewaschen werden. Und Jesus sagt, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich euch gesagt habe und dadurch, dass ihr es angenommen habt und dadurch, dass ihr mich angenommen habt. Ihr seid schon rein. Aber eure Füße, tut mir leid, eure Füße werden jeden Tag wieder schmutzig. Auf eurem Weg ist das nicht zu vermeiden, dass ihr euch die Füße immer wieder schmutzig macht. Was mache ich denn nun mit euch? Fragt Jesus und guckt euch an. Was mache ich mit euch? Oder was mache ich mit dir? Soll ich deine Füße waschen und die deines Bruders und deiner Schwester nicht? Nein. Jesus sagt, ich wasche euch allen die Füße. Einem nach dem anderen, lest die Geschichte nochmal durch, er fing an, der Reihe nach, einem nach dem anderen die Füße zu waschen. Ich bin euer Herr, das sagt ihr. Ich bin euer Lehrer, das sagt ihr. Aber ich bin bei euch wie der allergeringste und verachtetste Sklave. So verhalte ich mich bei euch. Die niedrigste, die verachtetste Arbeit tue ich für euch aus Liebe. Und jetzt fragt Jesus dich, zu welchem Dienst bist du denn bereit? Denn die Dienste sind immer nicht immer ein Zuckerschlecken in der Gemeinde, ich weiß das. Zu welchem Dienst bist du denn bereit? Für deinen Bruder, deine Schwester, was der hilft? Nur Dinge, die Spaß machen? Wie ist es mit Dingen, die dir schwerfallen? Die dich anekeln, die dich vielleicht abstoßen. Vielleicht sagst du, ja, das eine kann ich, aber das andere geht nicht. Und Jesus versteht mich. Der weiß, dass das viel zu eklig für mich ist und dass das gar nicht geht. Da kann ich mich gar nicht zu überwinden. Stimmt nicht. Jesus versteht dich zwar, aber schau mal, was er gemacht hat. Er kniete doch da. Er hat die Füße gewaschen. Jesus würde antworten, du musst das nicht alleine tun. Du kannst das nicht alleine tun. Ich, Jesus, tue diesen Dienst mit dir, in dir. Und dann geht's. Dir und mir mangelt es so oft an Liebe. Aber Jesus hat nicht nur ein bisschen Liebe für dich. Jesus ist die Liebe Gottes. Wir können das alles so wenig begreifen. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann staune ich oft und denke, ah, was habe ich oft für so ein geringes Bild von Gott? Wie klein denke ich oft über Gott und über Jesus. Jesus ist die Liebe Gottes. Und es steht, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende. Liebt er dich, liebt er mich? Hat er auch einen Petrus geliebt? Wenn du die Passionsgeschichte weitergehst, immer wieder bekam Petrus schmutzige Füße im übertragenen Sinn. Derselbe Petrus, der sagt, wenn die anderen dich verlassen, ich verlasse dich nie. Und wenig später sagt er dreimal, den da, den kenne ich nicht. Schmutzige Füße. Oder wie er in Gethsemane vorher, wie er dann da liegt und schläft und Jesus sagt, nicht eine Stunde, Petrus, konntest du mit mir wach bleiben? Schmutzige Füße. Oder am Ostermorgen, die Frauen kommen und sagen, Jesus ist auferstanden. Da war Petrus auch einer von denen, die sagten, ach, Frauen. Und kein Glauben geschenkt. Der Auferstehungsbotschaft kein Glauben geschenkt. Schmutzige Füße. Und danach auch, ja, wenn er die Bibel weiterliest, Apostelgeschichte. Also, wir müssen aber nicht auf Petrus gucken, gucken wir auf uns. Immer wieder schmutzige Füße. Und welch eine Ehre, unser Lehrer und Herr, ist auch der, der die Welt geschaffen hat, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der ewige Gott, das ist Jesus, und der wäscht unsere Füße. Ihm allein geben wir unser ganzes Lob, unseren Dank, unsere Liebe und alle Ehre. Amen.
Ja, du hast den Titel des Liedes vorhin schon in der Predigt verraten. An jeder trage die Last des anderen. Das war ja auch ein Wunsch von dir. Und ich glaube, das passt auch sehr gut.